NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend. Dies sind einige Themen im Überblick. Am dritten Tag nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gibt es offenbar neue Ermittlungserkenntnisse und Hintergründe zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri. Wir informieren Sie über diese neuen Details, schauen dann auf die innenpolitische Debatte, die dieser Anschlag auslöste. Und das ist auch das Thema unseres Kommentars. Außerdem Anschlag in Afghanistan und die Bilanz eines bitteren Jahres dort und Trauerakt für getöteten türkischen Botschafter in Moskau. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, läuft auf Hochtouren europaweit. Das BKA, Bundeskriminalamt, ermittelt im Auftrag des Generalbundesanwalts wegen dringenden Tatverdachts nach dem 24-jährigen Tunesier. Und inzwischen hat der Generalbundesanwalt auch einen Haftbefehl erwirkt, wie es vor etwa 30 Minuten hieß. Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, ist eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt. Amri soll seit 2015 in Deutschland sein und sich in mehreren Bundesländern, zuletzt Berlin, aufgehalten haben. Er wurde von Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft und monatelang observiert. Weil es keinen konkreten Verdacht gegeben habe, sei die Überwachung eingestellt worden. Heute verdichteten sich die Hinweise auf seine Täterschaft beim Anschlag in Berlin mit 12 Toten und knapp 50 Verletzten. Isabel Gotowatz berichtet.
Dass der Tunesier Anis Amri den LKW tatsächlich in den Weihnachtsmarkt gesteuert haben könnte, wird offenbar immer sicherer. Dafür fand Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei einem Treffen im Bundeskriminalamt deutliche Worte.
Wir können Ihnen heute mitteilen, dass es zusätzliche Hinweise gibt, dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist. Es sind in dem Cockpit, also in dem Fahrerhaus, Fingerabdrücke gefunden worden. Und es gibt auch andere zusätzliche Hinweise, die das nahelegen.
Damit bestätigte er entsprechende Medienberichte. De Maizière sagte, es werde jetzt alles getan, um den Täter so schnell wie möglich zu fassen. Dabei verwies er auch darauf, dass über die Konsequenzen aus dem Fall später geredet werden müsse. Jetzt gehe es in allererster Linie um die Ermittlungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte die hochprofessionelle Arbeit der BKA-Mitarbeiter und der Landesbehörden. Merkel sagte, man habe in Deutschland in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um des Terrorismus Herr zu werden. Heute befinde man sich in einer Bewährungsprobe. Merkel betonte auch, dass sie stolz sei, wie die Menschen auf den Anschlag reagiert hätten. Der Tunesier Anis Amri wird inzwischen europaweit gesucht. Der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt halten ihn für dringend tatverdächtig.
Wer ist der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri? In Tunesien sei er zum ersten Mal straffällig geworden und nach Angaben aus tunesischen Sicherheitskreisen mehrmals als Drogenkonsument festgenommen worden. Wegen eines LKW-Diebstahls sollte Amri in seine Heimat für 5 Jahre ins Gefängnis. Er habe sich jedoch ins Ausland abgesetzt und sich einer Verhaftung entzogen. Offenbar konnte er auch später den Sicherheitsbehörden immer wieder entgleiten, wie Tassilo Forchheimer aus Rom berichtet.
Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist auch in Italien ein großes Thema. Schließlich hat der Tunesier hier mehrere Jahre verbracht, den größten Teil davon im Gefängnis. Im April 2011 auf Lampedusa angekommen, habe der Mann fälschlich behauptet, noch minderjährig zu sein, so italienische Medienberichte. Er wird in einem sogenannten Familienhaus in Catania auf Sizilien untergebracht und an einer Schule eingeschrieben. Schon dort gilt er als gewalttätig, schreibt die Zeitung La Stampa. In der Klasse habe er ein Klima des Schreckens geschaffen und schließlich sogar versucht, die Schule anzuzünden, so die Zeitung weiter, unter Berufung auf die Strafakte. Ein halbes Jahr nach seiner Einreise kommt der Mann nach den Vorfällen an der Schule für 4 Jahre ins Gefängnis. Auch dort gilt er als gefährlich. Im Mai 2015 wird er entlassen, nachdem die Abschiebung an der fehlenden Kooperationsbereitschaft Tunesien scheitert, wird Amri vom Präfekten schriftlich aufgefordert, Italien zu verlassen. Seine Personaldaten werden dem Bericht zufolge von den italienischen Behörden in die europäische Schengen-Datenbank eingespeist. Danach wird Amri erst in Deutschland wieder auffällig. Das italienische Innenministerium wollte diese Informationen zunächst nicht offiziell bestätigen.
Aber bestätigt wurde inzwischen, dass eine Italienerin unter den Opfern des Anschlags in Berlin ist. Heute wurde der Weihnachtsmarkt wieder geöffnet. Sowohl dort als auch bei anderen Weihnachtsmärkten in Berlin wurde das Areal durch schwere Betonklötze gesichert. Viele Passanten legten Blumen am Eingang des traditionellen Weihnachtsmarkts ab, um der Opfer zu gedenken. So auch in der Gedächtniskirche.
Mit Glockengeläut und einem Orgelspiel aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie begann die kurze, aber sehr bewegende Andacht. Die Gedächtniskirche war voll. 12 große weiße Kerzen umrahmten den Altar. Auf den Bänken saßen vor allem Schausteller vom Weihnachtsmarkt, der alljährlich am Fuß der Kirche stattfindet. Aber auch Berliner und Touristen waren gekommen, um Abschied zu nehmen und einen Moment Trost zu finden bei einem gemeinsamen Gebet. Pfarrerin Dorothea Strauß versuchte Hoffnung zu machen und appellierte an die Besucher, sich nicht vom Hass leiten zu lassen.
Zum Zeichen dafür, dass der Hass nicht das letzte Wort hat. Zum Zeichen dafür, dass wir zusammenstehen und zusammengehören. Zum Zeichen dafür, dass wir nicht allein sind. Lade ich Sie ein, dass wir uns beim Segen an den Händen fassen.
Punkt 11 Uhr öffneten auch die ersten Weihnachtsmarktbuden, 3 Tage nach dem Anschlag. Heute sah es an der Stelle, wo am Montagabend 12 Menschen starben, so aus, als wäre nie etwas passiert. Blank gefegter Asphalt, über dem wieder die Lichterkette hängt, umrahmt von großen Plastiktannen. Für viele Besucher ein bisschen zu viel Normalität, sowie für einen DRK-Ersthelfer und seine Kollegen.
Ich war vor Ort, war einer der Ersteintreffenden und hier lag halt viel Blut, ne? Und einfach mal wegwischen, wieder neu, also... Dass man es sauber macht, ist ja in Ordnung so, aber erstmal kurz ruhen lassen und danach halt. Ja.
Ich persönlich würde es jetzt nicht machen, nochmal hierher kommen, weil ich dann die ganze Zeit dran denken müsste, ja, hier sind Menschen gestorben, ich könnte jetzt hier nicht in Ruhe meinen Glühwein trinken oder ein Crepe essen. Das finde ich halt persönlich nicht so toll.
Ich finde das in Ordnung, weil wir alle wissen, dass was passiert ist. Wir müssen jetzt keine zerbrochenen Buden hier stehen lassen, um deutlich zu machen, dass was passiert ist. Ich glaube, jeder trägt die Trauer in seinem Herzen.
Der Schaustellerverband und die Arbeitsgemeinschaft City, die beiden Veranstalter, begründen ihre Entscheidung damit, dass dies ein Zeichen sei, sich nicht unterkriegen zu lassen. So fröhlich wie in den vergangenen Jahren soll es aber nicht weitergehen, bekräftigte der Vorsitzende der AG City, Klaus-Jürgen Meyer.
Wir werden jetzt sicher, ich sag mal, auf laute Musik und Sonstiges verzichten, aber trotzdem werden wir hier uns treffen, Begegnungen haben, miteinander sprechen, miteinander trauern, aber auch im gewissen Umstand, wie sich's gehört, auch feiern.
Der Platz um die Gedächtniskirche ist zum Ort der Trauer geworden. Zwischen Glühweinstand und Bratwurstgrill flackern viele 100 Grablichter und auf dem Kopfsteinpflaster liegen tausende weiße Rosen. Am Morgen hat die Berliner Polizei den ganzen Markt mit großen Betonpollern abgeriegelt. Fröhliche Normalität sieht anders aus.
Miriam Keuter berichtete. In Berlin bestimmte heute die Diskussion um die innere Sicherheit, Asyl- und Flüchtlingsfragen das politische Geschehen. Die Bundesregierung hatte schon gestern umfassende Regelungen zur Stärkung der inneren Sicherheit in Deutschland beschlossen. Unter anderem einen Gesetzentwurf, der eine Ausweitung der Videoüberwachung in öffentlichen Räumen vorsieht. Einzelheiten von Thorsten Huhn.
Nach dem Weihnachtsmarktanschlag von Berlin geht die Diskussion um die Flüchtlings- und Asylpolitik weiter. Dabei geht es auch um die Frage, warum der als Gefährder eingestufte Tunesier Anis Amri als abgelehnter Asylbewerber nicht frühzeitig abgeschoben wurde. Der CDU-Innenpolitiker Joachim Bosbach:
Warum lassen wir es eigentlich zu, dass in großer Zahl Menschen nach Deutschland einreisen können mit völlig ungeklärter Identität, mit völlig ungeklärter Nationalität? Das ist ja auch ein Grund dafür, warum es nicht möglich war, ihn nach rechtskräftiger Ablehnung des Asylantrages zügig abzuschieben, weil Tunesien zunächst bestritten hat, dass es sich um einen eigenen Staatsbürger handelt.
Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet kritisierte im ZDF-Mittagsmagazin den Umgang mit dem mutmaßlichen Attentäter.
In dem Fall, über den wir sprechen, kommt ja nur einiges hinzu. Es ist ein Gefährder. Er steht auf der Liste der gefährlichsten Islamisten, die wir in Deutschland haben. Er ist den Behörden bekannt. Er hat sogar schon in Abschiebehaft gesessen. Und dass so jemand sich dann frei bewegen kann, verstehen viele Bürger nicht. Und ich muss Ihnen sagen, ich verstehe das auch nicht.
Laschet ist der Ansicht, man hätte diesen Mann in Gewahrsam nehmen müssen. Andere Politiker hingegen meinen, dass dies rechtlich derzeit nicht möglich sei. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner meint dazu:
Sichere Herkunftsstaaten hätte auch nicht geholfen. Das Asylverfahren war ja schon negativ beendet, sondern man braucht ein Abkommen mit den entsprechenden Staaten. Das muss Herr de Maizière herbeiführen.
Ein solches Abkommen gibt es mit Tunesien noch nicht. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Höge spricht sich dafür aus, die Abschiebungen zu intensivieren. Sie kann sich auch Abschiebezentren vorstellen.
Wir sind absolut der Meinung, dass alle Personen, die hier keinen Schutz bekommen, auch zurückgeführt werden müssen in ihre Herkunftsländer. Entweder freiwillig oder sie müssen abgeschoben werden. Ein Abschiebe- oder Ausreisegewahrsam kann nur dann stattfinden, wenn die Abschiebung konkret vorbereitet wird. Wir haben bisher keine Erkenntnisse darüber, dass unsere Rechtslage nicht ausreicht. Wir haben 4 Tage Ausreisegewahrsam.
Und bisher habe das funktioniert. Högel wies auch darauf hin, dass Anis Amri gar nicht hätte einreisen dürfen, weil er sich zuvor schon in Italien aufgehalten hatte. Es gebe in der europäischen Zusammenarbeit noch erheblichen Handlungsbedarf. Die Daten über Straftäter müssten in die Dateien eingepflegt werden. Die CSU fordert weiterhin eine grundlegende Änderung der Sicherheitspolitik in Deutschland. Worum es der Partei unter anderem geht, erklärt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.
Da geht es aus meiner Sicht zum Beispiel darum, dass wir viel strikter als bisher dazu kommen müssen, dass, wenn jemand neu in unser Land kommt, von Anfang an die Identität geklärt sein muss. Und gegebenenfalls muss jemand auch an der Grenze festgehalten werden, bis die Identität geklärt ist.
Eine Person, die sich in Italien strafbar gemacht und dort schon im Gefängnis gesessen habe, hätte man in Deutschland niemals aufnehmen dürfen, erklärte der CSU-Politiker.
Ja, viele Fragen bleiben. Warum hatte man Amri als islamistischen Gefährder auf dem Schirm und er konnte offenbar dennoch seine Ziele umsetzen? Gab es Pannen bei den Behörden und politische Versäumnisse? Jörg Seiselberg kommentiert.
2 Dinge vorweg. Schärfere Gesetze können helfen, aber niemand sollte die Illusion haben, dass damit Anschläge künftig ausgeschlossen sind. Der Weg des verdächtigen Anis Amri durch Europa schreit geradezu danach, Gesetzeslücken zu schließen. Dabei ist wichtig, und das kann man in der derzeit aufgeregten Debatte nicht häufig genug betonen, bislang ist noch unklar, ob Anis Amri wirklich der Täter ist. Angesichts der bisherigen Kette an Pannen und Fehleinschätzungen, die sich die Sicherheitsbehörden in diesem Fall geleistet haben, ist Skepsis angebracht. Die heute gefundenen Fingerabdrücke im Fahrerhaus des LKW sind schwerwiegende Indizien. Aber generell gilt für jeden die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Davon unabhängig, es ist haarsträubend, dass der gesuchte Tunesier sich überhaupt noch in Deutschland aufhalten durfte. Er gehörte zum Umfeld eines Dschihadistenpredigers, hat dafür geworben, islamistisch motivierte Anschläge zu begehen, hat vorgehabt, sich Maschinenpistolen zu besorgen und auch davon gesprochen, selbst Anschläge begehen zu wollen. Dies alles war den Sicherheitsbehörden bekannt, er galt als besonders gefährlich. Egal, ob Anis Amri wirklich am Steuer des Todes-LKW gesessen hat, wenn so jemand sich noch im Land aufhält und nicht abgeschoben werden kann bzw. nicht hinter Gittern sitzt, dann läuft etwas schief im Staate Deutschland. Eine Konsequenz sollte lauten, alle Gesetze, die helfen könnten, Gefährder besser zu überwachen, effektiver aus dem Verkehr zu ziehen und schneller abzuschieben, müssen angefasst werden. Alles, was verfassungsrechtlich machbar ist, sollte ohne Scheuklappen diskutiert und gegebenenfalls zügig umgesetzt werden. Abschiebehaft für ausreisepflichtige Gefährder ist aber ebenso ein Thema wie die Frage, ob elektronische Fußfesseln helfen können, gefährliche Personen besser zu überwachen. Notwendig dafür ist, dass die Kategorie Gefährder juristisch wasserdicht gemacht wird und nicht nur auf dem Urteil einzelner Beamter im Bundeskriminalamt beruht. Eine längere Höchstdauer für Abschiebehaft, auch dies könnte sinnvoll sein, weil sie den Behörden mehr Zeit gibt, notwendige Dokumente aufzutreiben, damit Abschiebeversuche nicht so kläglich scheitern wie im Fall Anis Amri. Unser Land kann stolz darauf sein, dass es Menschen in Not Zuflucht bietet. Und dies muss auch so bleiben. Deutschland muss sein menschliches Gesicht erhalten. Der deutsche Rechtsstaat aber muss sich so aufstellen, dass er Personen, die polizeibekannt über Anschläge und Waffenkäufe nachdenken, künftig verlässlich aus dem Verkehr zieht. Die Aufgabe der Politik ist es, das Notwendige zu tun, um Sicherheit zu gewährleisten. Wir Bürger müssen im Gegenzug akzeptieren, dass es absolute Sicherheit in einem freien Land nie geben kann. Vor allem sollten wir Deutsche uns auch in diesen Tagen bewusst machen, dass wir nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt leben. Dass es trotz allem keinen Grund gibt für Angst im täglichen Leben. Ich war vergangene Woche auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. An exakt der Stelle der Budengasse, durch die 8 Tage später der LKW gerast ist. Ausweislich unsere Handyfotos um exakt 20.02 Uhr, der Minute des späteren Anschlags. Heute Abend werde ich wieder auf einen Weihnachtsmarkt gehen und einen Glühwein trinken. Wenn wir uns unsere Lebensfreude nehmen lassen, haben die Terroristen gewonnen.
Jörg Seiselberg kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit 18.45 Uhr, 15 Minuten vor 7. In keinem anderen Land dauert der Kampf gegen islamistischen Terror so lange wie in Afghanistan. Andere Einsätze sind inzwischen in den Vordergrund getreten, aber Verteidigungsministerin von der Leyen sagte heute bei ihrem traditionellen Truppenbesuch in Masai Sharif: Wir brauchen hier einen langen Atem. Seit 15 Jahren sind Bundeswehrsoldaten dort stationiert und ein Ende ist nicht absehbar. Immer wieder kommt es dort zu Anschlägen, vor allem durch die Taliban. Wie jetzt wieder inmitten der Hauptstadt Kabul.
Der für die Provinz Helmand zuständige Abgeordnete konnte fliehen, als insgesamt 3 bewaffnete Taliban gestern Abend das Haus angriffen. Augenzeugenberichten zufolge ist er aus dem Fenster gesprungen. Mehrere seiner Familienmitglieder seien ums Leben gekommen, sagte der Fahrer des Abgeordneten Haji Anwar. Bei dem Angriff wurden 2 Enkelkinder des Abgeordneten und 2 weitere Verwandte getötet. Seine Söhne und seine Frau wurden verletzt. Fast 13 Stunden lang seien Spezialkräfte und die schnelle Reaktionstruppe der Polizei im Einsatz gewesen, um die Angreifer abzuwehren, sagte ein junger Mann aus der Nachbarschaft. Das war eine furchtbare Situation hier. Es gab Explosionen und stundenlange Feuergefechte. Das war wirklich schrecklich. Wir haben die ganze Nacht kein Auge zugetan. Nach Angaben der Sicherheitskräfte hatte sich einer der Angreifer im Haus des Abgeordneten in die Luft gesprengt. Die Taliban haben sich inzwischen zu dem Anschlag bekannt. Der Angriff habe sich gegen eine Zusammenkunft militärischer Führer in Helmand gerichtet, verkündete Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die Provinz Helmand im Süden Afghanistans gehört zu den am heftigsten umkämpften Regionen des Landes. Im Oktober war es den Taliban sogar gelungen, bis in die Provinzhauptstadt Lashkargah vorzudringen. Regierungstruppen konnten sie jedoch wieder zurückdrängen. Experten gehen davon aus, dass die Taliban in Helmand einen Staat im Staate für sich erkämpfen wollen. Seit die ISAF-Truppen im Jahr 2014 weitgehend aus Afghanistan abgezogen sind, haben die Taliban insbesondere in Helmand große Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht. Nach einem Bericht an den UN-Sicherheitsrat ist die Zahl der bewaffneten Auseinandersetzungen in Afghanistan in diesem Jahr um rund 22% gegenüber 2015 angestiegen. Allein zwischen Mitte August und Mitte November seien landesweit über 6200 sogenannte Sicherheitsvorfälle registriert worden.
Bernd Muschborowska berichtete: Die Evakuierung der letzten Rebellengebiete im Osten der lange umkämpften syrischen Stadt Aleppo ist den Vereinten Nationen zufolge fast abgeschlossen. Die Endphase sei erreicht, sagte der UN-Nothilfe-Koordinator in Genf. Seit dem Beginn der Transporte vor einer Woche hätten etwa 35.000 Menschen die Rebellengebiete verlassen. Die Vereinten Nationen haben jetzt auch Beobachter entsandt, die die Abläufe in den Gebieten überwachen sollen. Aus Kairo, Björn Blaschke.
Die Räumung des Ostens von Aleppo ist wieder angelaufen. Das berichten übereinstimmend die Vereinten Nationen, Aktivisten und das syrische Staatsfernsehen. Rebellen erklärten, dass ein weiteres Abkommen zwischen ihnen und der Führung in Damaskus zustande gekommen ist. Das sehe die Wiederaufnahme des Abtransportes der bewaffneten Oppositionellen und von Zivilisten aus dem Osten von Aleppo vor. Vergangenen Donnerstag hatten Kämpfer und Zivilisten begonnen, die Stadtteile, die von Regierungseinheiten belagert werden, zu verlassen, überwiegend in Bussen. Immer wieder geriet die Aktion jedoch ins Stocken, weil es zu neuer Gewalt kam. Zuletzt waren gut 60 Busse in den Osten von Aleppo gefahren, um dort etwa 3000 verbliebene Kämpfer herauszuholen. Doch die Busse blieben, statt Menschen abzutransportieren. Beide Seiten warfen der jeweils anderen vor, an der Verzögerung schuld zu sein. Jetzt also sollen die letzten Kämpfer aus Ost-Aleppo abziehen dürfen, sagte Yassin Abu Ra'ed, ein Aktivist in einem arabischen Nachrichtensender. Wir haben jetzt Nachrichten erhalten, dass sich Busse und private Autos vorbereiten, aus dem belagerten Ost-Aleppo abzufahren. Und 4 Busse werden auch die beiden Dörfer Kefraya und Fua verlassen, in Richtung der Gebiete, die das Regime kontrolliert. Es scheint, als würde es die vorletzte Fahrt. Refraya und Fuar sind zwei Dörfer in der Provinz Idlib, die bewaffnete Gegner der Führung in Damaskus belagern. Der Abzug der Dorfbewohner ist Teil des Kompromisses, der um Ost-Aleppo erzielt wurde. Russland hatte seine Verbündeten in der syrischen Führung davon überzeugt, den Kämpfern in Ost-Aleppo freies Geleit zu gewähren. Die Türkei hatte ihre Verbündeten unter den Rebellen von dem Rückzug aus Aleppo überzeugt und davon, dass sie auch die Menschen aus Kefraya und Fuar abziehen lassen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hatte gestern erklärt, dass der Abtransport der Menschen aus den Orten, die der Kompromiss beinhaltet, morgen abgeschlossen sein sollte. Er äußerte sich am Rande eines Treffens mit seinen Kollegen aus der Türkei und dem Iran. Die drei Außenminister sprachen über eine mögliche Feuerpause und sie boten sich sogar als Garantiemächte für ein Friedensabkommen zwischen syrischer Regierung und Opposition an. Lavrov zufolge stimmen die drei Staaten darin überein, dass der Kampf gegen den Terrorismus Vorrang habe vor einem Regierungswechsel in Syrien.
Russland hat heute mit einem Gedenkgottesdienst von dem in Ankara erschossenen russischen Botschafter Abschied genommen. Der Diplomat war am Montag im Alter von 62 Jahren bei einem Anschlag von einem türkischen Polizisten mit islamistischer Gesinnung getötet worden. In der Türkei sucht eine binationale Ermittlergruppe nach den Hintermännern des Anschlags. Am Trauerakt in Moskau nahm auch Präsident Putin teil.
Feierlich lag der Türkei-Botschafter in einer Halle des Außenministeriums aufgebahrt in seinem Sarg. Inmitten von Rosen, Bändern in den russischen Farben weiß-blau-rot und umgeben von Soldaten, die an seinem Sarg die Ehrenwache hielten. Unter den Trauergästen auch der russische Präsident Putin, Premierminister Medvedev und Außenminister Lavrov. Der hielt auch eine Ansprache. Lavrov sprach von einem hinterhältigen, widerlichen Terrorakt und betonte nochmal, dass man den Botschafter zum Helden Russlands erklärt habe. Der russische Präsident hatte schon in den vergangenen Tagen die Bedeutung von Andrei Karlov herausgehoben. Er habe wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland wieder verbessert haben. Sie hatten zuletzt auf Eis gelegen, weil die Türkei vor etwa einem Jahr im Grenzgebiet zu Syrien ein russisches Militärflugzeug abgeschossen hatte. Erst kürzlich ist man sich wieder näher gekommen. Und gerade erst haben sich Russland, Iran und die Türkei auf gemeinsame Vermittlung im Syrien-Konflikt geeinigt. Vor diesem Hintergrund sei der Mord an Karlov eine Provokation, hatte der russische Präsident betont, und solle offenbar eine stärkere Annäherung gefährden. Die russische Führung betont, dass das nicht gelingen werde. Wegen der Trauerfeier hatte Wladimir Putin seine für heute geplante große Jahrespressekonferenz auf morgen verschieben lassen. Er unterhielt sich länger mit der Witwe des verstorbenen 62-Jährigen, verschwand dann aber bald ins Verteidigungsministerium. Bei einer Sitzung zum Jahresende ging es dort schnell wieder ums tägliche Geschäft. Präsident Putin lobte die militärische Überlegenheit Russlands gegenüber jedem potenziellen Angreifer.
Wenn wir uns erlauben, auch nur eine Minute nachzulassen, auch nur einen groben Fehler bei der Modernisierung von Armee und Flotte zu machen oder bei der Ausbildung der Truppe, dann kann sich die Lage sehr schnell ändern.
Und im Anschluss listete Verteidigungsminister Sergei Shoigu dann die erfolgreichen Operationen in Syrien in diesem Jahr auf.
Die internationalen terroristischen Organisationen mussten in Syrien viele Verluste hinnehmen. Die Finanzierung und Versorgung der Banditentruppen wurde aufgehalten. Die Kette der farbigen Revolutionen in Nahost und Nordafrika wurde unterbrochen. Und es begann ein Prozess zur politischen Regelung und Befriedung.
All das passierte quasi parallel zur Trauerfeier für Andrei Karlov in der Christi-Erlöser-Kathedrale in Moskau, zelebriert vom russischen Patriarchen. Am Nachmittag dann wurde der Botschafter auf einem Moskauer Friedhof mit militärischen Ehren beigesetzt. Präsident Putin war da schon nicht mehr dabei.
Aus Moskau berichtete Sabine Stöhr. In der Affäre um Südkoreas vorläufig entmachtete Präsidentin Park hat die Staatsanwaltschaft die deutschen Behörden um Mithilfe gebeten. Die Ermittler wollen Presseberichten zufolge die in Deutschland vermutete Tochter einer Park-Vertrauten ausliefern lassen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Gemeinsam mit ihrer bereits inhaftierten Mutter, eine enge Vertraute der südkoreanischen Präsidentin Park, soll die 20-Jährige in Hessen eine Sportfirma unterhalten haben, die vom Industriegiganten Samsung finanziert wurde oder wird. Als Gegenleistung für Gefälligkeiten sollen dieses oder andere Unternehmen der Tochter Reitstunden bei Frankfurt im Taunus finanziert haben. Nach Angaben ihres Anwalts lebt die 20-Jährige noch immer in Deutschland. Die ermittelnde Sonderstaatsanwaltschaft in Südkorea will deshalb jetzt deutsche Behörden um Mithilfe ersuchen, wie der Sprecher Lee in Seoul erklärte.
Wir haben aus verschiedenen Gründen Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen Behinderung der Justiz. Wir wollen die deutsche Staatsanwaltschaft deshalb um Mithilfe bitten. Wir haben zudem Vorkehrungen getroffen, um ihren Pass für ungültig zu erklären. Die Profireiterin, die 2014 bei den Asienspielen mit ihrem Team die Goldmedaille gewann, soll sich zudem durch Bestechung Zugang zu einer renommierten Universität in Seoul verschafft haben. Ihre Mutter, die seit Wochen im Gefängnis sitzt, hatte kürzlich erst alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der Skandal um Bestechungsgelder und Beeinflussung von Präsidentin Park erschüttert seit Wochen Südkorea. Die Präsidentin selbst ist derzeit vom Amt suspendiert. Gegen sie läuft ein Amtsenthebungsverfahren.
Ein 54-jähriger Mann aus Unterschleichach in Unterfranken hatte in der Silvesternacht im vergangenen Jahr ein 11-jähriges Mädchen erschossen. Er wurde heute am Landgericht Bamberg wegen Mordes zu 12,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Prozessbeobachter war Carlo Schindhelm. Er hat nach dem Urteil mit der Mutter des getöteten Kindes gesprochen.
Es ist kleine Erleichterung da, dass der Mörder gefasst ist, dass der jetzt bestraft ist. Wie viele Jahre hat er bekommen, spielt keine Rolle. Ich habe lebenslänglich. Ich komme nie damit klar, dass meine Tochter nicht mehr bei mir ist.
Es waren bewegende Worte, die die Mutter der getöteten 11-jährigen Janina gegenüber den Medien kurz nach dem Urteil fand. Sie rang selbst mit den Worten und fügte trotzdem noch hinzu, dass sie sich bei Polizei und Justiz für die Aufarbeitung bedanke. Der 54-jährige Angeklagte hingegen wirkte die meiste Zeit teilnahmslos. Erst gegen Ende des fünftägigen Prozesses bat er die Eltern um Verzeihung, aber nur an die Richter gewandt. Letztlich verurteilten die Richter den Mann wegen Mordes. Der Angeklagte habe den Tod des 11-jährigen Mädchens in einem Willkürakt billigend in Kauf genommen. Er habe auch die Wehr und Arglosigkeit der Feiernden vor seinem Haus ausgenutzt, denn er schoss aus der Dunkelheit heraus auf die Menschengruppe unter einer Straßenlaterne. Das Gericht legte jedoch das Strafmaß auf 12,5 Jahre fest und nicht wie sonst bei Mord üblich auf lebenslänglich. Das begründete das Gericht mit einer verminderten Straffähigkeit des Angeklagten, die laut eines Sachverständigen zumindest nicht auszuschließen sei.
Lediglich in dem Punkt einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit ist die Strafkammer dem Sachverständigen Dr. Groß folgend davon ausgegangen, dass eine solche jedenfalls nicht auszuschließen ist und deshalb zur Anwendung des § 21 gekommen und dementsprechend kam es zu der niedrigeren Strafe.
So Oberstaatsanwalt Otto Haider. Er forderte eine lebenslange Haft wegen Mordes. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag oder fahrlässige Tötung und legte das Strafmaß ins Ermessen des Gerichtes. Der Verteidiger Thomas Dresen.
Wenn man vom Vorwurf des Mordes ausgeht, sind 12,5 Jahre vertretbar. Wenn man vom Vorwurf des Totschlags ausgeht, erscheint es hoch. Insoweit werden wir intern überlegen, wie wir weitermachen, ob das Urteil akzeptiert werden wird. Dafür gibt es Argumente. Ich kann aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht erklären, ob das Urteil akzeptiert wird oder ob Revision möglicherweise eingelegt wird.
Ob es eine Revision geben wird, ist also offen. Der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt hatte allerdings nach der Urteilsbegründung die Hoffnung geäußert, dass das Verfahren endgültig abgeschlossen ist und der Angeklagte die Strafe annimmt, damit die Eltern von Janina nun die Möglichkeit haben, das Geschehene aufzuarbeiten. Bis zum Ende des Prozesses blieb das Motiv des Angestellten einer Justizvollzugsanstalt unklar. Der gelernte Maurer litt an einer chronischen Erkrankung und einer Depression. Er lebte die meiste Zeit getrennt von seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn allein in seinem großen Haus im unterfränkischen Unterschleichach. Dort war er in der Silvesternacht auf seinem Sofa aufgewacht, weil vor seinem Haus geböllert wurde. Laut dem Vorsitzenden Richter Manfred Schmidt schoss er mehrmals aus seinem Garten heraus auf die Feiernden aus Frust über seine eigene Lebenssituation. Nach der Tat ging er zurück in den Keller und reinigte die Waffe gründlich. Die Patronenhülsen versteckte er im Wohnzimmer im Aschekasten seines Ofens. Nach der Tat legte er sich wieder auf sein Sofa und schlief ein. Von dem anschließenden Trubel mit Rettungswagen und Notarzt vor seinem Haus will er nichts mehr mitbekommen haben. Auch als die Tat längst bekannt wurde, stellte er sich 12 Tage lang nicht bei der Polizei. Schließlich wurde die Polizei bei einer Kontrolle aller Waffen im Ort auf ihn aufmerksam. Sein frisch gesäuberter und eingeölter Revolver machte ihn verdächtig.
Carlo Schindhelm berichtete und soweit das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Venor.
NDR Info.